betrachten heute Morgen miteinander nur einen Vers, also wir gehen von einem Vers aus. Wir werden noch andere Bibelstellen dann sicher auch berühren. Aber ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Ein Wort, wo, ja, das ein Wort ist, das, denke ich, uns sehr viel zu sagen hat als Gemeinde. Wenn wir sagen, Vers 7, ja. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Also wenn wir aber im Lichte wandeln, oder im Lichte leben, kann man auch sagen, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Johannes berichtete von Leuten von den vorgehenden Versen, die behaupteten, sie lebten mit Gott, das hatten wir ja miteinander betrachtet. Sie hätten Gemeinschaft mit Gott. Doch zeugte ihr ganzes Leben von der Finsternis und mochte dieses Leben noch so eine scheinbare Frömmigkeit darstellen. Und nun beschreibt er die Christen, die in rechter Weise ihren Glauben leben. Und dabei gibt es einen ganz großen Unterschied. Bei denen, die ihren Glauben leben, setzt Johannes nicht da an, bei dem, was diese Leute behaupten oder verkünden, was sie tun würden oder wie sie zu Gott stehen, sondern er sagt und formuliert, wie sie leben. Das Leben ist das Entscheidende. Er sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, nicht wenn wir behaupten, wir hätten Gemeinschaft, sondern Johannes beschreibt den Inhalt, ihm geht es um Qualität, nicht um Phrasen. Also wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, das ist das Entscheidende. So leben, wie es Gott gefällt, könnte man auch sagen. Wir sind im Einklang mit Gott, der Licht ist und in ihm absolut keine Finsternis. Ihr Leben ist durch die Heiligkeit Gottes bestimmt und Jesus stellt diesbezüglich gegenüber seinen Jüngern eine hohe Anforderung, die wir manchmal vielleicht zu schnell von uns wegschieben, als nicht erfüllbar. Wenn Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott meint es ernst, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Er will, dass wir anders leben als Menschen, die mit ihm nicht in Verbindung sind. Seine Eigenschaften sollen in unserem Leben Ausdruck finden. Seine Wahrhaftigkeit, seine Treue, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit soll im Leben seiner Kinder, die sich Kinder des Lichts nennen, Ausdruck finden. Das Leben im Licht zeigt sich ganz konkret aus den Auswirkungen, die Paulus als Früchte des Heiligen Geistes bezeichnet. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Alles Dinge, die wir lieben, wenn sie an uns geschehen. Aber alles Dinge, in denen wir eigentlich leben sollen und danach streben. Wer so lebt, der lebt im Licht und hat Zugang zu Gott. Er sucht auch immer wieder die Nähe Gottes. Die Fähigkeit, so zu leben, haben wir aber nicht aus uns heraus. Keiner wird aus eigener Kraft so leben können. Das ist eine Illusion. Jesus hat uns dies durch seinen Tod ermöglicht. Und so lesen wir im Hebräerbrief ganz deutlich, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also nicht unsere Leistung, nicht unsere moralische Leistung ebnet uns den Zugang in das Heiligtum Gottes, sondern Jesus hat den Zugang geöffnet. Er hat an unserer Stelle den Preis bezahlt, um den Zugang zu Gott zu ebnen. Und dann folgt er, weil das so ist, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns so herzutreten, so wie es Jesus euch möglich macht. So können wir im Lichte Gottes leben. Aber das Licht, wie gesagt, zeigt sich im Alltag. Die Eigenschaften Gottes sollen zum Tragen kommen. Und Paulus sagt, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Er spricht hier von Waffen. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Da merken wir, wie handfest das im Lichtleben gemeint ist. Und wir merken, dass es nicht darum geht, dass ich behaupte, ich lebe im Licht. Oder wie diese Leute, die sagten, wir haben Gemeinschaft, sie hatten besondere Erfahrungen vielleicht sogar Engelerscheinungen. Aber all das nützt nichts, wenn das die Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben keine Auswirkungen zeigt. Wir können zu Gott ganz offen sein. Im Licht leben heißt für uns jetzt, dass wir zu Gott ein offenes Verhältnis haben. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Dass wir ein offenes Verhältnis haben. Wir verbergen unser Leben nicht, sondern wir leben, wie es ihm gefällt. Und wir öffnen ihm auch das, was ihm nicht gefällt. Wir verstecken uns nicht vor ihm. Und wie es Gott gefällt, dass wir leben und was es heißt, im Lichte zu leben, finden wir natürlich, indem wir auch im Wort Gottes lesen. So wie Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Dass ihr darauf achtet, auf das, was das prophetische Wort sagt. Wir lesen das Wort nicht mit der Frage, was ist verboten oder wie weit darf ich gehen? Das ist der gesetzliche Glaube, der so fragt. Ich frage nicht nach wie weit und was darf ich und wo ist die Grenze, sondern die Frage der Menschen, die im Licht leben, ist, was gefällt dir, Gott? Wie kann ich dir Freude machen? Ganz anderer Ansatz. Und mir fällt auf, dass Menschen, Christen, die so in Sünden abdriften, interessanterweise auch im Bibellesen nachlassen. Wisst ihr warum? Weil wenn ich in der Sünde lebe, das Bibellesen ekelhaft ist. Weil ich Schritt auf Tritt begegnen wir die Dinge, die mir Gott sagt und ich merke, mein Leben stimmt nicht. Und dann bin ich vor die Entscheidung gestellt, will ich das ordnen und öffnen vor Gott, will ich das ans Licht bringen oder will ich es verbergen? Und wenn ich es verbergen will, lasse ich die Bibel zu und dann habe ich meine Gründe, ich habe keine Zeit und so weiter. Oder man beginnt die Sachen umzuinterpretieren. Man kann es auf einen Nenner bringen, indem man sagt, Leben im Licht heißt, dass ich so lebe, dass Gott zusehen kann. Dass Gott zusehen kann. Dass ich sagen kann, das, was ich jetzt mache, da kann mir Gott zusehen. Und nicht, dass ich sagen muss, bitte Gott, mach schnell die Augen zu. Jetzt ist etwas nicht, was ich mache, ist nicht für dich gedacht. Mach schnell die Augen zu. Ich sage dir dann, wenn du sie wieder öffnen kannst. Alles, was wir so tun, ist nicht nötig, dass wir es tun. Ein französischer Physiker namens Ampere, ist ja uns bekannt vom Namen her, berühmt geworden auf dem Gebiet der Elektrodynamik, sagt ein einprägendes Wort. Nimm dich in Acht, sagt er, dass du nicht so ausschließlich mit den Wissenschaften dich beschäftigst oder mit deinem Beruf oder weiß ich was. Arbeite im Geist des Gebets, erforsche die Dinge dieser Welt, das gebietet dir die Pflicht deines Berufs, aber blicke sie nur mit einem Auge an, damit ein anderes Auge beständig durch das ewige Licht gefesselt sei. Höre die Welt weisen, aber höre sie nur mit einem Ohr, dass das andere immer bereit sei, die sanften Töne deines himmlischen Freundes aufzunehmen. Schreibe nur mit der einen Hand, mit der anderen halte dich am Kleide Gottes, wie ein Kind sich liebend an den Kleidern seines Vaters hält. Das ist eine bildliche Aussage, wie wir leben im Licht, mit Gott in Verbindung bleiben, immer offen bleiben, auch für Korrektur von ihm. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Wir sind nie perfekt. Ich komme dann noch dazu. Im Lichte leben heißt, zuerst einmal in dieses Licht kommen. Und in dieses Licht komme ich nicht, wenn ich moralische Leistungen vollbringe. Sondern in dieses Licht komme ich, wenn ich mich Gott stelle. Wer Böses tut, sagt Jesus, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Er versucht, alles zu verbergen. Es ist schmerzhaft, wenn ein Leben aufgedeckt wird, das voll von Sünden ist, voll von Zielverfehlung. Es ist schmerzhaft, sich einzugestehen nach Jahren, dass ich die Ziele und die Werte meines Lebens falsch am falschen Ort hatte. Und so verbirgt man sich lieber vor dem Licht Gottes. Da war einmal ein Mann, der vertrat das sogenannte sonnige Christentum. Und er sagte zu einem anderen, ich bin der Meinung, die Pfarrer treiben es zu toll. So schwarze Sündenböcke sind wir doch nicht, wie die Predigt immer behauptet. In der Kirche soll es doch schön sein. Ich lobe mir einen Gottesdienst, der so richtig feierlich ist. Es können in der Kirche einem gemütvollen Menschen auch ein paar Tränen über die Wangen rollen. Obwohl mir das noch nie widerfahren ist, so habe ich doch dafür volles Verständnis. Aber das ewige Sündengesäusel der heutigen Pfarrer geht mir auf die Nerven, sagt er. Damit soll man uns doch endlich verschonen. Verstehen Sie nun, was ich mit sonnigem Christentum meine? Und dann sagt der andere, ob er schon mal die Geschichte gehört hatte von dieser Rheuma, von diesen zwei Rheumakranken. Und dann sagt er, nein, die hätte er nicht gehört, aber würde gerne Geschichten hören. Und dann sagt er, ja, also es waren zwei, die ganz grässlich unter Rheuma zu leiden hatten. Und deshalb verschrieb ihnen der Arzt eine Massage. Und eines Tages lagen sie wieder nebeneinander im Massageraum. Der eine wand sich unter Schmerzen wie eine Schlange, wenn man ihm über das Bein strich. Und der Zuhörer sagt, ja, das verstehe ich, kenne ich selber, es schmerzt unheimlich. Nun also, und dann können Sie sich vorstellen, wie dem zumute war. Also, der eine wand sich hin und her und der andere lag da mit einem verstohlenen Lächeln im Gesicht. Dem schien es gar nicht weh zu tun. Jedenfalls ertrug er die Folterung ganz gut. Und als sie dann wieder draußen standen, sagte der andere, Mensch, tut dir das überhaupt nicht weh, wenn der Kerl so mit seinen groben Händen dir über die Knochen bearbeitet. Ich könnte dem links und rechts. Nein, mir tut das nicht weh. Du musst eben den richtigen Kniff raus haben. Ja, was heißt denn Kniff, fragt der andere. Ja, ich halte ihm immer das gesunde Bein hin. Dann sagt der Zuhörer, ja. Das ist natürlich eine völlige Dummheit, ein Blödsinn, das gesunde Bein hinzuhalten. Dann sagt der, der die Geschichte erzählt hat, verstehen Sie jetzt, warum es im Christentum ohne Buße und Reinigung nicht abgeht? Wie bei dem Rheumakranken keine Heilung eintreten kann, wenn er nicht das kranke Bein trotz aller Schmerzen hinstreckt, so kann auch Christus nie an uns seinen heilenden Dienst tun, wenn wir nicht den Mut haben, uns ihm völlig anzuvertrauen. Auch ich bin für ein sonniges Christentum, aber ein solches Christentum gibt es nicht, ohne dass an dem sie Anstoß nehmen. Ohne Bekehrung und ohne Preisgabe der Sünde gibt es das nicht. Wer mit Gott in Gemeinschaft leben will, wer in das Licht kommen will, muss diesen Prozess hindurch. Es ist der Prozess, den Jesus mit Sterben vergleicht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein, sagt Jesus. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. So treten wir in Gemeinschaft mit Gott. Es gibt keinen billigeren Weg. Es gibt auch keinen Weg, der an Schmerzen vorbeiführt. Es gibt diesen Weg, wo die Sünde aufgedeckt wird, und das kann sehr schmerzen. Aus eigener Kraft wird es niemand schaffen, sich Gott zu nähern. Und es ist auch überhaupt nicht nötig. Dafür hat Gott selbst gesorgt. Und ich möchte einfach die, die noch nicht zu Gott gekommen sind, ermutigen, diesen Schritt zu tun. Auch das zu durchlaufen, einfach mal aufzudecken. Nicht immer in der Rechtfertigung stehen zu bleiben, sondern einfach sich Gott zu öffnen und zu sagen, guck, so bin ich. Und ich weiß, vor dir kann ich so, wie ich bin, nicht verstehen. Aber ich weiß auch, dass du für mich die Lösung bereithältst, durch das, dass du deinen Sohn geopfert hast. Und nun überrascht uns Johannes mit seinem Gedankengang. Nicht, was wir erwarten würden, kommt jetzt. Denn Johannes sagt ja vorher, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Jetzt müsste man eigentlich sagen, wenn wir aber im Licht wandeln, würden wir sagen, wenn wir das nicht kennen würden, was kommt. Ich würde sagen, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit ihm. Oder? Das würden wir ja erwarten. Und jetzt sagt Johannes interessanterweise etwas ganz anderes. Er sagt nicht, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm, sondern so haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist ganz interessant. Die Auswirkung, dass ich im Lichte lebe, ist, dass ich Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft als Christen untereinander haben. Somit erwächst aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem Leben im Licht, fast zwangsläufig die Gemeinschaft untereinander. Die Beziehung zu Gott führt nie in Isolation. Sie führt immer zum Nächsten. Wer sich Gott öffnet, schließt sich nicht von seinen Glaubensgeschwistern ab, sondern er wird die Gemeinschaft mit ihnen suchen und er wird in die Gemeinschaft mit ihnen geführt. Gott will die Gemeinschaft der Gläubigen. Er hat es sich so gedacht. Und wer mit Gott lebt, der lebt zwangsläufig in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Gott hat es nicht und nie anders gewollt. Ja, wie wurde dann, gehen wir mal zurück, die Gemeinschaft der Menschen untereinander zerstört? Zuerst lebten die Menschen in Übereinstimmung mit Gott, Adam und Eva. Sie hatten Gemeinschaft untereinander. Und von dem Moment an, wo sie die Gemeinschaft zwischen Gott und ihnen zerstörten, zerstörte die Gemeinschaft zwischen ihnen und den Menschen. Die Folge war, die erste krasse Folge, Kain und Abel, Brudermord. Die Gemeinschaft zu Gott wird zerstört und gleichzeitig zerbricht die Gemeinschaft unter den Menschen. Und wenn wir nun mit Gott in Übereinstimmung leben, dann ist es selbstverständlich, dass die Gemeinschaft unter denen, die denselben Gott ehren, wiederhergestellt wird. Weil Gott ein Gott ist, der die Gemeinschaft wünscht. Nochmals zum Verdeutlichen. Gemeinschaft heißt nicht einfach, wir haben es schön miteinander gehabt. Wir hatten eine gute Gemeinschaft, brauchen wir so untereinander. Wir haben es schön gehabt, schön gewesen, eine gute Gemeinschaft gehabt. Dann haben wir es schön gehabt, dann denkt man an Kerzenlicht, an ein feines Essen. Dann denkt man an vielleicht gute Gespräche. Gemeinschaft, so wie die Schrift davon spricht und wie es Gott meint, hat viel mehr Seiten, als wir hatten es schön miteinander. Gemeinschaft heißt Leben teilen. Und Leben teilen ist mehr, als es nur schön haben miteinander. Leben teilen heißt glückliche und traurige Zeiten zusammen durchleben. Leben teilen heißt einander aushelfen und aufhelfen. Leben teilen heißt Opfer erbringen. Leben teilen kann heißen lachen, es kann heißen weinen. Gemeinschaft, so wie es die Bibel meint. Wie war es dann bei den ersten Christen? Da ging die Gemeinschaft auch sehr weit. Apostelgeschichte 2. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam, haben also Leben geteilt. Sie verkauften Güter und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Gott hatte sich so gedacht von Anfang an. Es ist gemäß der Schrift ein unverkennbares Zeichen, ob wir im Lichte leben. Denn wenn wir im Lichte leben, haben wir Gemeinschaft untereinander. Wir teilen Leben. Hiermit sagt Paulus, wenn ihr im Licht lebt, habt ihr Gemeinschaft. Also wenn ihr in dieser Gemeinschaft lebt, dann sehen wir, dass ihr im Licht seid. So macht es Johannes. Er geht davon aus, dass christliches Leben sich abzeichnet, sichtbar. Dass Überzeugungen Hände und Füße bekommen. Weder die Bibel noch Gott kennt ein individualistisches Christsein. Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben. Es gibt Christen, die sich zum Teil aus verständlichen Gründen zurückziehen und sie leben ihr Christsein allein. Sie haben genug von dem, was sie erlebten. Sie ziehen sich aus der Gemeinschaft zurück und begnügen sich mit Lesen von christlicher Literatur und dem Hören von Botschaften über Radio, Fernsehen und Video. Es mögen alles gute Botschaften sein. Aber wenn das Leben in Gemeinschaft ersetzt, dann geht das nicht gut. So hat es sich Gott nämlich nicht gedacht. Und Gemeinde wird nie gebaut über das Fernsehen. Die schlechteste Perspektive, dass alle zu Hause nur noch den Fernseher anstellen und die Predigt hören und dann abstellen. Jetzt haben wir das Wort gehört. Christliches Leben spielt sich in Gemeinschaft ab. So werden Christen auch nie geistlich reifen, wenn sie sich nicht in die Gemeinschaft hineingeben. Vielleicht werden ihre Ideen und ihr Wissen gesteigert, aber sie werden nicht wachsen. Bei ihnen hat das Leben im Licht nicht die Auswirkung, die es haben muss, nämlich, dass man Gemeinschaft hat. Jesus bittet den Vater, ich bitte, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Diese enge Verbundenheit unter Christen ist Jesus ganz wichtig. Wir sind in unserer Gesellschaft so individualistisch geprägt, dass wir uns mit dieser Seite unseres Glaubens eher schwer tun. Ich denke vor allem auch wir als Schweizer. Jeder hat so seinen Gartenhag. Jeder hat so seine Grenzen. Aber lassen wir es uns gesagt sein, es gibt kein echtes christliches Leben ohne Gemeinschaft unter Gläubigen. Und diese Gemeinschaft, wenn sie aus dem Leben im Licht entstanden ist, kennt eine besondere Qualität. Johannes sagt, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Oder man könnte noch übersetzen, was ich noch bevorzugen würde. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, ist reinigend unter uns. Es ist reinigend unter uns. Es ist eine Gegenwartsform hier und meint eigentlich, dass das Blut Jesu wirksam ist. Es ist hier nicht von einer einmaligen Reinigung die Rede, sondern von einer andauernden. Das Blut Jesu ist reinigend unter uns. Ja, es reinigt uns von allen unseren Sünden oder von jeder Sünde. Ist denn das nötig? Wenn wir Christen zusammen sind, brauchen wir dann noch diese Reinigung, wenn wir alle so geheiligt sind und im Licht leben? Sind wir dann nicht so perfekt, dass alles vorbildlich läuft? Nein. Und wir wissen es ganz genau. Wir kennen uns selber und wir kennen alle Stunden, in denen wir über die Gemeinschaft untereinander innerlich stöhnten und auch enttäuscht waren. Natürlich brauchen wir diese Reinigung unbedingt. Gerade wenn wir Leben teilen, kommen die verschiedenen Seiten unserer Persönlichkeit an den Tag. Solange wir auf den Stühlen sitzen und Bibelstunden und Predigten konsumieren und dann vielleicht noch einen Kaffee miteinander trinken, da können wir ein Leben lang ganz unbehelligt als sogenannte Christen unbeschadet über die Runden kommen. Teilen wir aber Leben, so kommen unsere weniger schönen Seiten auch ans Licht. Denn niemand kann sich auf die Dauer verbergen. Niemand kann auf die Dauer brav sein. Das ist auch gut so. Und es ist auch kein Schaden, wenn diese Seiten hervortreten. Gerade so wachsen und reifen wir im Glauben. Gerade da helfen wir einander zurechtzukommen. Und hier macht Johannes deutlich, dass das Blut Jesu reinigend unter uns ist. Er vergibt uns und so können wir miteinander immer wieder Wege finden. Wir haben die Möglichkeit, uns zu verändern. Paulus fordert die Gläubigen zum Schluss seines zweiten Briefes an die Korinther auf: Liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Sind wir bereit dazu, uns zurechtbringen zu lassen? Oder halten wir uns von der Gemeinschaft fern, damit meine weniger schönen Seiten verborgen bleiben und vielleicht sogar verborgen vor mir selber? Vielleicht würde ich erschrecken über mich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Christen zurückziehen, weil sie nicht an sich arbeiten wollen. Sie ziehen sich auf eine Insel zurück und teilen durch ihre Haltung mit: Fass mich ja nicht an. Ich bin schon so recht, wie ich bin. Ich lasse keine Veränderung zu. Und willst du mit mir verkehren, dann bitte halte dich an meine Spielregeln. Und sonst betrete meine Insel nicht. Gott hat es anders gedacht. Er möchte uns verändern und er braucht dazu in besonderer Weise die Gemeinschaft unter Christen. Und die Gemeinschaft unter Christen heißt auch, dass wir nicht einfach jeden stehen lassen, was er denkt und wie er ist, sondern dass wir miteinander sprechen. Dass wir den Zeitgeist nicht so in unsere Reihen hineinspielen lassen, dass wir sagen, jeder soll denken, was er will. Jeder soll machen, was er will. Ich spreche nicht von gegenseitiger Überwachung. Von der haben wir ja Angst, auch ich. Wer will schon überwacht werden? Aber ich spreche von einem gegenseitigen Helfen. Von einem gegenseitigen Miteinander. von einem nicht nur hören, was der andere denkt und dann registrieren, ah, der denkt so, das ist so ein und dann hat man ihn in der Schublade rechts oben und dann ist er für immer so. Und ich sage nicht, was ich denke, sondern dass ich dann vielleicht sage, du, aber ich sehe das so. Und ich denke so darüber. Und dass der andere dann sagt, ah, könnte ich mir eigentlich auch mal überlegen. Ich hatte einen Kollegen, ich war früher in der Jugendarbeit. Und am Anfang meines Glaubenslebens, da war ich mit vielen Dingen noch nicht so bewandert. Und ich hatte dann eine Arbeitshilfe gemacht für ein Lager für die Bibelarbeiten. Mein Kollege, der hat schon eine Bibelschule besucht. Ich machte da dann ich hatte ein Buch und da ging es um Evolution und ich vertrat dort die Meinung der das evolutionäre Denken, das ich jetzt natürlich heute nicht mehr habe, dass es egal ist, evolutionieren, die Hauptsache ist, Gott ist der Schöpfer. Und das war so in diesen Unterlagen. Jetzt hat mir ein Kollege das gesehen. Und der hat natürlich für sich, hat er eine Herzbaracke gekriegt, hat gedacht, was haben wir hier wieder für einen Kerl in der Arbeit drin. Und wir haben oft zusammen gearbeitet, er war im Kanton Aargau, ich im Kanton Zürich tätig. Und dann haben wir auch Schulungen miteinander gemacht, Leiterkurse aufgebaut und so. Und dann habe ich mal mit ihm gesprochen, irgendwas stimmte nicht zwischen uns. Und dann habe ich das mal angesprochen, das weiß ich heute noch, wo das war auf der Meilis Alp und ich weiß noch, wo wir gelaufen sind. Und dann sagte er mir, weißt du, das, was du da geschrieben hast, das kann ich überhaupt nicht sehen. Und das hat ihn so beschäftigt, dass unsere Beziehung daran gescheitert ist. Und ich habe ihm gesagt, hättest du mir das früher gesagt, ich wäre dir dankbar gewesen. Ich habe das gar nicht gewusst. Weil ich mich noch gar nie intensiv mit dem beschäftigt habe. Das heißt, ich kannte das andere, die andere Denkweise gar nicht. Und so können wir still immer aneinander vorbeileben. Wir können nur alle so eine Watte um sich haben. Aber wir wachsen nicht. Gott möchte, dass wir aneinander reifen. Er möchte, dass wir miteinander vorwärts kommen. Wenn wir uns dieser Gemeinschaft entziehen, entziehen wir uns der Erziehung und der Reinigung und der Heiligung, die sich Gott gedacht hat. Es gibt kein Solo-Christentum, außer es ist aufgezwungen. Und aufgezwungen ist es, wenn es mir nicht mehr möglich ist, mit Christen Gemeinschaft zu haben. Das ist wieder ein anderer Fall. Aber solange wir Christen miteinander uns treffen können, miteinander einen Weg gehen, sollen wir das tun. Das kann da und dort schmerzhaft sein. Und manchmal würde man lieber zurückkrebsen und sagen, ach, weg, jetzt habe ich genug. Jetzt lass mich leben, wie ich will. Oder man kann miteinander diese Zeiten durchleben und merken, dass wir geistlich wachsen. Und geistliches Wachstum, gesundes geistliches Wachstum geschieht, und das sage ich jetzt mal ganz krass, nie außerhalb christlicher Gemeinschaft. Wir wachsen, wenn wir Leben teilen. Leben im Licht. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, heißt das, wir leben in Übereinstimmung mit ihm. Das heißt, wir leben nicht perfekt. Wir sind keine Perfektionisten. Aber unser Leben ist darauf ausgerichtet, vor Gott offen zu sein. Wir sind nicht so, dass wir bewusst Dinge in unserem Leben verbergen vor Gott. Sondern wir pflegen ein offenes Verhältnis. Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen uns helfen lassen. Wir wollen uns von seinem Wort beleuchten lassen. Nicht, dass jetzt jemand rausgeht und sagt, ich kann eh nie so leben, weil das schaffe ich eh nicht. Ich habe nicht gesagt, dass jeder perfekt sein muss und alles können muss und in allem das absolute Vorbild ist. Jeder als Superchrist heute den Raum verlassen muss, sonst ist er unter dem Strich. Ich spreche von der Haltung, dass ich gegenüber Gott offen bin und dass, wenn mir etwas deutlich wird, was Gott nicht gefällt, ich willig bin, das ins Licht zu bringen und in Ordnung zu bringen. Von dem spreche ich. Und ich denke auch Johannes, das werden wir auch weiter dann in folgenden Versen sehen später. Und wenn ich im Licht lebe, dann habe ich automatisch Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. In der Gemeinschaft werden unsere Kanten geschliffen und wir wachsen und reifen aneinander und miteinander. So wie wir das übrigens auch in einer Ehe tun. Entweder reifen und wachsen wir aneinander oder wir zerbrechen aneinander. Und heute, denke ich, sagt man zu schnell, wir können nicht mehr miteinander. Diese Mentalität, wenn es nicht so bequem ist, nicht so schön, wie man gedacht hat, ja, dann lösen wir das Ganze halt. Diese Haltung haben wir auch oft als Christen. Dann lösen wir es halt. Wir wachsen und reifen aneinander, wir schleifen uns gegenseitig die Kanten ab, wenn wir bereit sind, uns zum Guten zu verändern. Und wenn wir nicht wollen, dass einfach jeder um mich herum sich mir anpassen muss. Und das Blut Jesu ist reinigend unter uns, damit wir miteinander wachsen und reifen können. Das Blut Jesu haben wir nötig, die Vergebung, weil jeder von uns nicht perfekt ist. Und weil jeder von uns fehlt. Und wenn wir mal merken, wie wichtig das ist, dass das Blut Jesu reinigend unter uns ist. Und dass nicht einer dem anderen vormacht, dass er reiner sei als der andere. Sondern eingestehen kann auch, wenn ein anderer sich verfehlt hat, auch da habe ich mich verfehlt, aber jetzt wollen wir doch das in Ordnung bringen. Dann werden wir merken, wie wir wachsen, wie wir reifen und wie wir merken, was für ein Segen es ist, als Gemeinde Jesu zu leben. Johannes hat recht, wenn er sagt, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Amen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses ernste Wort, das Johannes uns sagt. Und dass die Überzeugung oder unser Leben, dass wir mit dir Gemeinschaft haben, in einem Licht leben, nicht in erster Linie dadurch Ausdruck findet, dass wir das behaupten durch alle Böden hindurch, sondern dass es Ausdruck findet in dem, was wir leben miteinander, in der Verbindlichkeit. Und du siehst, wie wir in unserer Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind, eher gelernt haben, uns zurückzuziehen, eher gelernt haben, die Privatsphäre absolut zu wehren und niemanden zu nahe heranzukommen. Du siehst vielleicht auch unsere persönlichen Verletzungen, die wir haben, weil wir uns vielleicht einmal geöffnet haben und enttäuscht waren und nun uns abgeschlossen haben. Herr, wir sind angewiesen, dass du uns hilfst, als Gemeinde zu wachsen, einander zu helfen, vielleicht diese Panzer, die wir uns haben, dass die langsam aufbrechen. Und dass wir die Gemeinschaft leben, wie du sie gedacht hast. Und dass das Blut Jesu, deines Sohnes, in uns mächtig wirkt. Wir danken dir, dass du alles bereitet hast. Und dass das, was wir tun, nicht aus unserer Kraft kommt, sondern aus deiner Gnade.